Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunft KMU. Unser Motto für die heutige Folge ist aus der Praxis für die Praxis. Wir haben heute einen spannenden Gast hier bei uns, der uns über seine mehreren tausend Artikel mit teilweise über 100 Varianten, was er berichten kann und wie er eigentlich am Ende auch die Menschen mitgenommen hat, nämlich in einem großen Digitalisierungsprojekt im Bereich Lagerlogistik oder Lager generell. Kann man das so sagen?
Ja, eindeutig. Lager haben wir.
Lager habt ihr, sehr gut. Das schauen wir uns jetzt gleich ein bisschen genauer an. Bei mir ist heute Dr. Christian Lützki. Er ist geschäftsführender Gesellschafter bei Winkler und Schorn.
Genau.
Kann man das so zusammenfassen?
Winkler und Schorn kann man so nennen, genau. Ja, nein. Also wir sind ein Familienunternehmen. Letztlich bin ich bei Winkler und Schorn, seitdem ich 6 oder 7 Jahre bin, weil mein Vater eben vorher Inhaber war und ich habe das dann irgendwann übernommen. Und wir machen Lebensmittelverpackungen. Lebensmittelverpackungen hauptsächlich für das Lebensmittelhandwerk, also insbesondere Bäckereien, Metzgereien, da auch dann die ganzen Ketten. Wir machen Supermärkte, Gastronomie, Imbisse, auch große institutionelle Einkäufer, also staatliche Organisationen, die aus irgendwelchen Gründen Lebensmittel brauchen oder vor allem verpacken müssen, also auch Kliniken und so, da geht das dann mit rein. Kantinen, und die beliefern wir mit Verpackungen. Also es ist ein reines B2B-Geschäft, was wir machen. Konsumenten haben wir quasi gar nicht als Kunden. Und das machen wir aus Rostal. Rostal, nicht ganz so bekannt, liegt aber auch an der B14, nämlich in der Nähe von Nürnberg, zwischen Nürnberg und Ansbach. Und da haben wir ungefähr 5000 Quadratmeter Lagerfläche. Und damit natürlich auch die eine oder andere Herausforderung. Ja. Und das hast du auch schon ganz richtig gesagt. Wir haben viele Produkte, viele einzelne Produkte, die es dann auch in ganz fürchterlich vielen Variationen gibt. Und das ist dann immer nicht ganz einfach, das auseinanderzuhalten. Also zum Beispiel so ein klassisches Metzger-Einschlagpapier mit irgendeinem schönen Druck drauf. Das gibt es dann allein schon in 4 unterschiedlichen Größen. Und dann können wir auch noch jede einzelne Größe, der Metzger hat eine spezielle Schublade, wo er immer sein Papier drin hat, und das passt zu seinem speziellen Schinken besonders gut. Dann schneiden wir das auch noch individuell zu. Und das gibt es dann natürlich genauso bei den Faltenbeuteln, also bei den Papiertüten, die es dazu gibt. Dann gibt es noch eine Papiertragetasche, dann gibt es vielleicht noch ein bisschen Hackfleischbeutel oder sowas. Ja, und das ist unser Sortiment. Und das führen wir. Und das liefern wir auch selber von unserem Lager aus, mit eigenem Fuhrpark, aber auch dann natürlich mit Speditionen bei größeren Chargen und auch mit Paketdienst, zum Beispiel Nachlieferungen. Und das alles zu sauber einzukaufen, sauber einzulagern, sauber dann wieder zu kommissionieren und sauber auszuliefern, davon leben wir. Und das machen wir ungefähr im Umkreis von 250 Kilometer rund um Nürnberg. Das ist unser Einzugsbereich.
Da ist auf jeden Fall was los bei euch.
Ja, da ist durchaus was los. Wir sind 40 Leute. Ja. Davon ungefähr 10, 12 so im Lager tätig. Dann noch die Auslieferung dazu. Und da gibt es ja durchaus, wenn ich mich da erinnere, wie das, so als ich in meinen, als ich so als kleines Kind dort erschienen bin, da ist dann noch so viel gearbeitet worden mit Durchschlag, also Schmierzettel mit Durchschlag. Der Kunde hat angerufen, dann hat man auf der Karteikarte hinterm Schreibtisch beim Sachbearbeiter geschaut, was der aktuelle Preis ist, hat ihn gegebenenfalls ausradiert, wenn der Preis gestiegen ist, und einen neuen hingeschrieben. Und dann wurden mit Durchschlag irgendwelche Kommissionierzettel ins Lager gegeben, die dann von einem Fakturierautomaten in eine Rechnung und einen Lieferschein umgewandelt worden sind und dann nochmal abgeglichen worden sind und dann ausgeliefert worden. Relativ komplizierter Prozess. Inzwischen sind wir einen Hauch weiter, zum Glück.
Geht jetzt ein bisschen einfacher, sehr gut. Aber das heißt, du hast vorhin gesagt, ist ein B2B-Geschäft. Auf der anderen Seite hat wahrscheinlich trotzdem jeder von uns vielleicht schon mal, zumindest hier aus der Region, eine Tüte vom Metzger oder sonst was, wie du gerade so schön beschrieben hast, von euch vielleicht in der Hand gehabt.
Die Wahrscheinlichkeit ist auch hier in der Gegend im Speziellen nicht ganz gering. Das ist nicht unser Kerngebiet, aber tatsächlich. Ja,
könnte sein.
Könnte durchaus sein, ja.
Sehr gut. Ich habe dich ja schon vorgewarnt vorhin, bevor wir jetzt tiefer ins Thema einsteigen, wie ihr da alles bei euch digitalisiert habt, wie es im Lager jetzt heute abläuft und so weiter. Ich habe noch eine kleine persönliche Frage, wie immer vorbereitet. Und von dir würde ich gerne wissen, ob du einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie hast. Und wenn ja, welche?
Oh, das ist schwierig. Oh, das ist schwierig.
Oder hast du bei deiner ganzen Arbeit keine Zeit für Fernsehen?
Tatsächlich, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, mein Fernseher, gut, der ist jetzt auch schon 15 Jahre alt und ich glaube, er hat keine dreistellige Betriebsstundenzahl. Ich bin nicht der große Fernseher, muss ich zugeben. Aber wenn du mich nach der letzten Serie fragen würdest, die mich beeindruckt hat und die ich tatsächlich gesehen habe, war das Madam Secretary. Da ging es um die Außenministerin der USA, die dann eben verschiedene Herausforderungen, Konflikte hier, Konflikte da, parteiinterne Auseinandersetzung, Diplomatie mit anderen Ländern, und das fand ich sehr faszinierend, weil es meiner Ansicht nach relativ realistisch dargestellt ist. Vielleicht jetzt nicht mit der aktuellen amerikanischen Administration, aber vielleicht passt es gut zu dem, was in einer früheren amerikanischen Administration passiert ist. Und das fand ich sehr aufschlussreich. Also das fand ich spannend. Also das ist auch was, wo du mich mit hinterm Ofen vorlocken kannst.
Sehr gut. Also Serientipp für euch da draußen.
Madam Secretary.
Schaut da gerne mal rein. Muss ich mir auch angucken. Habe ich auch noch nicht gesehen.
Nee, ist sehenswert.
Sehr schön. Dann lass uns loslegen. Wir haben ja viel vor.
Ja.
Wir haben einiges zu besprechen. Vielleicht kannst du uns noch mal mitnehmen. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen beschrieben, du bist schon lange im Unternehmen dabei, sag ich mal. Nicht immer vielleicht in der Rolle von heute oder in der Verantwortung, aber du hast das Unternehmen jetzt schon viele Jahre begleitet. Ihr habt ja auch schon, ich glaube, über 180 Jahre oder um die 180 Jahre Betriebsgeschichte, sag ich jetzt mal.
Wir haben nächstes Jahr 200-jähriges.
Oder sogar 200-jähriges, schau mal.
Wir sind 1827 gegründet.
1827 war es, genau.
Und das ist auch eines der nächsten Projekte, was dann natürlich im Raum steht.
Also das heißt, bei euch ist einfach schon viel Geschichte da, viel passiert. Du hast schon so ein bisschen anklingen lassen, was du früher noch gesehen hast und dass sich heute viel verändert hat. Vielleicht kannst du uns mal so einen groben Abriss davon geben, wie offen seid ihr dafür, dass sich Dinge verändern, dass neue Dinge dazukommen, dass man so ein bisschen eure Unternehmenskultur vielleicht verstehen kann, so in Bezug auf Veränderungen, auf Entwicklungen. Was ist da die letzten bald 200 Jahre passiert?
Ja gut, vor 200 Jahren, da hatten wir andere Probleme. Da war das Problem eher, dass man vom bayerischen König, damals war Franken relativ frisch zu Bayern gekommen, da hat man eine Niederlassungserlaubnis gebraucht. Unsere liegt jetzt auch im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.
Cool.
Aus der Zeit ist natürlich nicht mehr so fürchterlich viel bekannt wie damals. Da gibt es Werbeanzeigen von 1860, wo dann angepriesen wird im damaligen Friedens- und Kriegskurier, das ist der Vorgänger der Nürnberger Zeitung, was wir alles so vertreiben. Also Sollenhofener Kalk und Tinte in allen Farben, in bester Qualität. Und was weiß ich, also so ein vielleicht würde ich es so ein bisschen gemischt und Kolonialwarenhandel nennen. Es gab dann eine Phase, wo Winkler und Schorn sehr, sehr viel Postkarten gemacht hat, so 1900 rum. Da gibt es auch Patente für eine ganz besondere Gold- oder Silbersonne oben auf Postkarten, die man dahin drucken kann. Aber auch das machen wir heute ja nicht mehr. Ja. Die Fokussierung ist gekommen nach dem Zweiten Weltkrieg mit meinem Vater, der in das Unternehmen quer eingestiegen ist, der aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkam und dann quer eingestiegen ist. Und im Prinzip dann, weil er ein Auto hatte damals, dann die Auslieferfahrten für das Unternehmen Winkler und Schorn, für das Traditionsreiche, übernommen hat und dann da eine Lieferkette aufgebaut hat letztlich zu den Bäckereien und Metzgereien damals hauptsächlich. Und tatsächlich ist ganz witzig, viele von diesen Touren und viele von diesen Kunden, die mein Vater damals beliefert hat, beliefern wir heute auch noch. Und wir hatten so als letztes Überbleibsel der alten Zeit bis 2017 noch einen Schreibwarenhandel, von dem wir uns jetzt aber getrennt haben. Das war eher so in einer Touristenlage in Nürnberg, wo es dann Postkarten gab und hochwertige Schreibpapiere.
Dafür bin ich ja dann wieder zu haben.
Ja, das ist aber dafür bin ich dann nicht zu haben.
Ja, verstehe. Ja, es ist auch schön manchmal, wenn man sich fokussieren kann.
Ja, genau. Nee, und diesen Zopf haben wir letztlich abgeschnitten, war auch dringend nötig. Und der Großhandel ist das, was geblieben ist, eben fokussiert auf das B2B-Geschäft. Und von den Prozessen hat sich das ja viel geändert natürlich. Wir haben heute natürlich ein Warenwirtschaftssystem, was alle unsere relevanten Prozesse abbildet. Wir haben, da setzen wir Alphaplan ein von CVS. Genau. Wir haben Dokumentenmanagement, inzwischen kommt man ja auch kaum drum rum, allein aus steuerrechtlichen Gründen. Wir setzen L-Mobile, die Lösung ein für unsere Lagerscanner, tatsächlich auch sehr erfolgreich. Und wir sind eigentlich schon technologieoffen, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich möchte nicht jedem Trend hinterherrennen und ich muss auch nicht jedem Trend hinterherrennen.
Ja.
Zum Beispiel ist mir im Moment noch nicht völlig klar, wo ich jetzt die KI genau bei uns einsetzen möchte. Kürzlich hat mir jemand erzählt, ja, die KI, die geht bei uns ans Telefon. Ja, mir graut, mein Kunde möchte nicht mit der KI telefonieren.
Ja.
Das kann ich mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen. Dagegen zum Beispiel, dass die KI Aufträge aus E-Mails in unser Warenwirtschaftssystem einpflegt, kann ich mir gut vorstellen. Oder den Einkauf dabei entlastet, Bestellmengen zu prognostizieren oder bestimmte Problembereiche zu identifizieren oder auch Lagerplätze zuzuordnen allein schon. Das wiederum kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das sind auch Projekte, wo ich dann ran möchte.
Ja.
Aber was vielleicht, und das war vielleicht auch ein Auslöser damals oder ist generell ein Auslöser für unsere Digitalisierungsprozesse, es geht darum, näher an die Mitarbeiter ranzukommen, also den Mitarbeitern auch das Leben einfacher zu machen. Ich brauche dir, glaube ich, nicht zu erzählen, wie das zu der Zeit mit den Durchschlägen und dem Schmierpapier war, wenn dann mal einer irgendeinen Zettel, da hat der Wind geweht aus, und der Auftrag ist vom Lagertisch ins rausgeflogen.
Oder irgendwo,
das war damals,
oder hinter
den Tisch gefallen. Oder da stand dann die, allein schon die Anmerkung, die draufsteht, das ist ein Klassiker bei uns im Haus, übermorgen liefern. Ja, hat einer oben drauf geschrieben,
aber wann?
Übermorgen liefern. Ja.
Von welchem heute
schaut
aus?
Schaut einer drauf, genau, und sagt, ja, kann ich noch liegen lassen, muss erst übermorgen geliefert werden. Ja. Solche Desaster, ja, das das schafft ja viel Ärger und viel Unruhe im Betrieb und die Prozesse sollen ja einfacher werden. Also es ist mir auch bei der Digitalisierung ein ganz heißes Thema, dass Prozesse nicht nur komplexer werden, sondern sie sollen einfacher werden.
Man kann sagen, eigentlich ja gar nicht, oder?
Also ja, aber oft ist es natürlich so, dass du im Hintergrund die Anforderungen an die Beteiligten ändern sich. Also wenn ich jetzt an unser Lagerscanner-Projekt zum Beispiel denke.
Ich wollte gerade sagen, warte ganz kurz. Vielleicht machen wir da nochmal einen kurzen Stopp.
Ich wollte gerade sagen, du bist
schon voll dabei. Ja. Das ist genau der Spirit, den wir uns wünschen. Ich glaube aber, wir müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ein bisschen abholen. Vielleicht, wo habt ihr gestartet beim Thema Digitalisierung? Also was war eure Ausgangssituation? Was waren die Herausforderungen, vor denen ihr standet? Was waren die Schwierigkeiten, vielleicht auch die Problemstellungen, gerade besonders im Lager? Du hast schon so ein paar bisschen anklingen lassen. Aber vielleicht können wir von dem Punkt einmal loslaufen, damit wir alle mitnehmen, was bei euch eigentlich genau die Themen waren, warum ihr dann gesagt habt, jetzt müssen wir ran.
Also da will ich vielleicht zurückspringen ins Jahr 2006. 2006 ist das Jahr, wo ich ins Unternehmen gekommen bin aktiv. Und da war der Zustand so, dass wir ein Warenwirtschaftssystem hatten, das gerade aufgekauft worden war, also der Hersteller des Warenwirtschaftssystems von einem großen deutschen, sehr bekannten Telekommunikationskonzern, der auch der größte Anwender dieser Software war. Und die haben dann beschlossen gehabt, dass sie das System nicht mehr weiterführen wollen.
Okay.
Also nicht mehr für die Öffentlichkeit. Sprich, die haben sich einfach die Kompetenz ins Haus gekauft und haben es dann für sich selber weiterentwickelt, aber haben es nicht mehr weiter vermarktet. Sprich, wir standen davor, wir hatten ein System, was nicht mehr weiter gepflegt wurde und was, ich sag mal, innerhalb der nächsten 3, 4, 5 Jahre ausgetauscht werden musste, weil es nicht mehr weiterentwickelt wurde. Und zum gleichen Zeitpunkt hatten wir verschiedene gesetzliche Änderungen auch. Das heißt, wir mussten bestimmte Abgaben einpflegen, duales System, diese Abgaben aus dem Verpackungsrecht, und mussten die auch von unseren Kunden natürlich erheben und hatten keine Möglichkeit, das mit dem aktuellen System sinnvoll zu machen.
Ja.
Und dann haben wir uns lange ein neues Warenwirtschaftssystem, das ist ja das Herz eines Handelsunternehmens.
Absolut.
Und wir sind ja ein reines Handelsunternehmen, wir produzieren nichts selber. Wir haben uns ein neues Warenwirtschaftssystem gesucht, sind da letztendlich nach langen Diskussionen und langen Auswahlprozessen bei Alphaplan von CVS gelandet und haben das eingeführt und das läuft seitdem durchgängig, da sind wir auch und das funktioniert sehr gut. Und dann ging es natürlich darum, was uns dann schwer auf dem Magen gelegen hat, war tatsächlich die Kommissionierung, weil die ganzen Büroprozesse, die klassischen, die waren sehr, sehr schön abgebildet und das ist auch nach wie vor so. Und das hat sich auch in den Folgejahren als sehr, sehr flexibel erwiesen, als es dann bei diesen verpackungsrechtlichen Abgaben gibt es ja ständig Änderungen. Und
ja, da muss man echt am Ball bleiben.
Ja, das ist relativ fürchterlich. Aber mir ist schwer auf dem Magen gelegen und meiner Lagerleitung auch, das ist auch ein sehr langjähriger Mitarbeiter, dass wir ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr gebraucht haben, um neue Mitarbeiter dazu zu kriegen, dass sie vernünftig kommissionieren können.
Also und das Einlernen sozusagen.
Ja, das Einlernen, was bei 5000 Quadratmeter Lagerfläche natürlich
ohne Navigationssystem,
ist,
ja.
Ohne, ja, letztlich, also wir hatten dann, irgendwann waren wir so weit, dass wir Regalreihen identifiziert hatten und das Lager war sortiert nach Produktgruppen. Mhm. Also da gab es den Gang mit den Shopper-Tragetaschen, dann gab es den Gang mit den Faltenbeuteln, dann gab es den Gang mit den Obstverpackungen, ja. Und dann sind zwei Container Shopper gekommen und die haben nicht in diesen Gang reingepasst. Mhm. Naja, dann hat halt der es ausgeladen hat, das irgendwo anders hingeparkt.
Wo Platz war.
Ja, was dann natürlich dann zu Ärger geführt hat, wenn dann die Ware, die im Gang stand, zu Ende war. Mhm. Und der Entsprechende, der es verräumt hatte, im Urlaub vielleicht.
Und das System sowas. Sagt aber, da sind noch welche
das
da.
System, ja, das System sagt, da sind drei Paletten stehen da rum, ja, und dann fängt das Lager an zu suchen. Mhm. Und diese Prozesse waren schwierig. Mhm. Das hat sich auch bei der Inventur, eine manuelle Inventur mit Papier und Bleistift, ich habe es selber auch mitgemacht.
Mhm. Habe ich auch schon mal gemacht.
Ja, das ist aber gruselig, wenn man so viele Produkte hat.
Ja.
Und die muss
von
man,
wie vielen Produkten sprechen wir? Hast du da
also
so eine
wir
Probezahl
reden,
für uns?
Naja, das wechselt ja auch immer so ein bisschen. Wir reden sicher von 12.000, 13.000 Produkten insgesamt, also einzelnen Artikeln, die wir haben. Da ist dann zum Beispiel, wenn du jetzt mal so an Mandeltüten oder so denkst vom Volksfest, da sind die dann natürlich in 10 Farben und in 4 unterschiedlichen Größen und damit haben wir allein schon 40 Variationen.
Ja.
Dann gibt es die auch noch mit am Aufdruck, da steht dann, ist ein rotes Karussell drauf, ja, dann haben wir nochmal 10 Farben und Variationen, die nächsten 40.
Ja.
Und dann gibt es das noch mit Rauten in 4 Farben und 4 Größen, so in der Art. Und so multipliziert sich das eben relativ heftig rauf. Und dann ist aber auch die Produktvielfalt bei unseren Verpackungen deutlich größer geworden. Also früher gab es 2, 3 Salatschalen, so To-Go-Salatschalen. Das gibt eine, die nennen wir immer, das ist die alte McDonald's-Salatschale, ohne irgendeine Form von Werbung zu machen. Aber die hat damals jeder verwendet, weil das war halt die Salatschale, die man verwendet hat. Inzwischen, glaube ich, führen wir 30 verschiedene Sorten Salatschalen in verschiedenen Größen.
Und können die alle was Besonderes oder sehen die einfach nur verschieden aus?
Ja, die sehen halt unter, also ja, gut.
Also
inzwischen,
ich bin sehr, sehr plakativ.
Ja, aber. Nein, aber die Frage ist völlig berechtigt und die stelle ich mir auch regelmäßig. Viele von diesen Salatschalen können nichts Besonderes. Mhm. Sie sehen halt nett aus und der eine Kunde möchte halt die Salatschale innen weiß haben und der nächste stellt sich vor, ja, aber außen muss sie braun sein und der dritte will auf keinen Fall irgendwas mit Kunststoff. Und dann der Deckel soll anders geformt sein und dann müssen die Deckel stapelfähig sein und dann brauche ich aber eine Anti-Beschlagschicht im Deckel, weil dieser und jener stellt sie in die Kühlung für den SB-Bereich
ja aussehen,
und dann
ja.
sieht man den Salat nicht mehr, wenn da sich Kondenswasser bildet. Und du siehst, wie sich dieses Sortiment aufbaut.
Ja, ich kann es mir so grob vorstellen, ja.
Ich kann dir bei einem Artikel, den ich in einem Geschäft sehe, jetzt auch nicht hundertprozentig sicher sagen, ob er von mir ist. Mhm. Ja, aber die Vielfalt ist groß. Und da ist natürlich wieder das Problem mit dem Kommissionieren. Ja, jetzt, wie soll der Kommissionierer bei einem Artikel, der meinetwegen in einem Karton eingepackt ist, beim Faltenbeutel oder bei einer Spitztüte sehe ich, die ist rot und hat
Herzchen drauf.
Ist rot und hat Herzchen drauf, genau. Aber beim Einschlagpapier sehe ich nicht, welcher Druck drauf ist. Da sehe ich nicht außen am Karton, wie groß der Bogen ist. Mhm. Da muss ich schon mal anfangen, das Etikett zu lesen. Mhm. Ja, und da kommt es dann zu Problemen und da kommt es dann zu Fehlern. Und
was sind da so typische Fehler, die passieren?
Ja, klassische Größenfehler. Also ich habe das Einschlagpapier ist nur halb so groß, wie es sein soll. Mhm. Oder doppelt so groß, wie es sein soll. Oder wenn du jetzt so an so Feinkostbecher in der Metzgerei denkst, wo der Käse oder der Fleischsalat drin kommt, ist halt die falsche Größe. Ja. Die gibt es ja, 150, 200, 250, 300 Milliliter.
Ja, man
kennt es,
man darf immer auswählen, wie
genau.
viel man möchte. Ja,
ja und der bestellt hat, sagt, ich möchte gern die großen und die mittleren und die Deckel dazu einmal. Mhm. Ja, und wer sagt dann, dass da die richtigen kommen?
Und
vor allem, die stehen natürlich
die
alle nebeneinander. Ja. Und wenn der Kommissionierer da nicht ganz fit ist, dann kann er die Merkmale aus dem Etikett vielleicht nicht sauber erkennen, dann ist er noch nicht so lange dabei.
Ja.
Und so hatten wir den Effekt, dass die Kommissionierer teilweise, neue Kommissionierer teilweise dann viele Wochen neben einem erfahrenen Kommissionierer hergelaufen sind, nur um zu wissen, wo die Produkte sind. Mhm. Und wenn sie dann nicht gewusst haben, wo die Produkte sind, irgendwas, was vielleicht ein Langsamdreher ist, dann sind sie ins Lagerbüro gelaufen. Oder auch die Lagerleitung war unglaublich viel in der Fläche unterwegs und haben gefragt, ja, wo ist denn das?
Mhm.
Ja, Moment, zeige ich dir.
Mhm. Ja. Ja, es gibt immer einen, der es dann hoffentlich weiß, aber wenn er mal nicht
genau.
da ist,
dann… Ja, genau, da haben wir einen, der das alles wusste und tatsächlich war das der dann auch, der am meisten propagiert hat, dass wir das ändern müssen.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, gefallen, dann habe ich noch einen heißen Tipp für euch. Schaut mal auf unserer Website lmobile.com/interaktiv vorbei. Dort findet ihr noch spannende Whitepaper, unsere Live-Events oder auch Software-Demos und alles könnt ihr euch jederzeit kostenlos anschauen. Rund um das Thema Industrie 4.0 bleibt ihr so, also absolut auf dem Laufenden. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Ja, aber das ist doch schön.
Ja.
Also das heißt, da war auf jeden Fall auch die Erkenntnis schon da bei den Kollegen. Weil das ist ja auch immer ganz spannend bei solchen Projekten, wenn man dann den Leuten sagt, hey, wir hören von euch, da gibt es Themen oder wir sehen ja auch, da gibt es Schwierigkeiten, aber die dann trotzdem auch mitzunehmen, dass die dann auch verstehen, dass da jetzt was Gutes passiert. War das bei euch herausfordernd oder waren da direkt alle dabei, weil eben der eine Kollege gesagt hat, hey, das brauchen wir.
Nee, wir waren da relativ, also was mir wichtig war, ist, dass angekommen ist, dass es uns nicht darum geht, Stellen abzubauen.
Mhm.
Das ist immer so ein heißes Thema. Ich mache bei so Veränderungsprozessen deutlich lieber mit, wenn ich weiß, dass ich nicht gerade dabei bin, abgesägt zu werden. Wenn ich jetzt das selbstfahrende Regal einführe und einen Kommissionierautomaten, dann brauche ich halt weniger Kommissionierer.
Mhm.
Das war aber hier ja nicht das Thema.
Nee.
Hier war das Thema, Arbeit zu erleichtern und Fehler zu minimieren.
Mhm.
Und das mit dem Fehler minimieren ist tatsächlich auch deutlich besser geworden, wobei natürlich jetzt passieren halt andere Fehler.
Hören wir uns vielleicht auch noch
ja,
mal an.
Da
ja, das ist auf jeden Fall spannend. Ja.
Aber generell, also ich habe keinen großen, bei diesem Projekt keinen großen Widerstand gehabt.
Mhm.
Was aber vielleicht dann auch, wir haben die Mitarbeiter sehr, sehr mitgenommen.
Ja.
Und was uns auch noch, wir hatten auch noch eine langfristige Perspektive, weswegen wir das Projekt einführen wollten. Es ist ja absehbar, dass die Jahrgänge relativ klein sind.
Mhm.
Als Kommissionierer muss ich körperlich relativ fit sein, da muss ich auch meinen Karton heben können, da bin ich den ganzen Tag zu Fuß unterwegs oder mit dem Stapler, aber auf jeden Fall bin ich unterwegs. Und,
oder ihr müsst Rollschuhe einführen.
Bitte?
Oder ihr müsst Rollschuhe einführen.
Da hatten wir
Arbeitssicherheit, ich weiß
ja,
schon,
da
ich weiß
wir,
schon,
ja,
das
ja,
können
da
wir nicht
wir
machen,
ganz heiße
sollte
Themen.
Nur
ja,
ein Gag
ja,
sein.
Die Berufsgenossenschaft ist da sofort, ganz große Ohren, nein, aber tatsächlich, die Jahrgänge werden kleiner. Die Jahrgänge, die potenziell Fachlageristen sein könnten oder im Lager generell arbeiten könnten. Und Fachlagerist, sage ich mal, ist ja jetzt nicht auf der Skala aller Berufe jetzt nicht am obersten Ende anzusiedeln.
Ja.
Und
von der Beliebtheit und so weiter.
Ne, von der Beliebtheit vielleicht gar nicht so sehr, aber das ist halt von den Gehalts- und Aufstiegsaussichten hat das gewisse
begrenzt.
Grenzen, weil es ist eine Lagerarbeit letztendlich.
Ja.
Also es ist ja keine Management-Tätigkeit.
Ja.
Aber was uns passiert, früher wurde bei uns in der Branche immer gesagt, naja, es ist schwierig, Azubis zu finden, weil die wollen alle lieber Kfz-Mechaniker werden.
Mhm.
Ja. Ja, inzwischen können sie halt Kfz-Mechaniker werden, weil die suchen ganz genauso dringend wie wir nach Azubis. Und entsprechend ist das Auto ist halt doch noch wesentlich attraktiver als Produkt, gerade wenn man so 17, 18 ist, als eine Spitztüte für Nüsschen und Lager.
Ja.
Ja, da ist vielleicht der Gabelstapler das spannendste
das ist
Thema, was wir da haben. Die Attraktivität
im
Vergleich zu anderen Berufen ist vergleichsweise, geht so.
Okay.
Ja. Und deswegen ist es schwer, Arbeitskräfte zu finden. Und wir haben uns durch die Digitalisierung erhofft, bestimmte Anforderungen auch im Lager senken zu können an die Kommissionierer und damit gleichzeitig uns eine Gruppe Mitarbeiter zu eröffnen, die ansonsten nicht so leicht auf dem Markt unterzukriegen ist. Ja. Und zum Beispiel Leute, die besondere Herausforderungen haben.
Mhm.
Also wir haben zum Beispiel im Lager einen Mitarbeiter und haben den auch in diesem Projekt voll mit dabei gehabt, der nahezu blind ist.
Mhm.
und haben den voll integriert mit in das Projekt. Oder wir haben den einen oder anderen Kandidaten, der sich beim Lernen etwas schwerer tut. Mhm. Das ist vorher natürlich schwierig gewesen, wenn ich ein halbes Jahr mir überhaupt Lagerplätze merken muss und jemand mit dem Lernen Schwierigkeiten
dann noch mal
hat,
länger braucht.
Dann braucht er noch mal ein halbes Jahr länger. Ja gut, der vergisst es nie wieder. Ja, aber auf der anderen Seite, das sind...
In einem Jahr ändert sich vielleicht auch mal was.
Ja, und dann stellt man es um und dann habe ich ein Problem.
Genau, okay.
Nee, und wir wollten quasi die Integration von Arbeitskräften mit besonderen Herausforderungen verbessern. Ja. Und haben das jetzt auch tatsächlich im Nachgang dieses Projektes sehr erfolgreich geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil mit dem Handy können sie alle umgehen. Mhm. Also können sie auch alle mit unserem Kommissioniergerät umgehen.
Mit dem Handy in der Hand sind wir quasi alle geboren jetzt in der Zwischenzeit.
Ist die Welt in Ordnung, genau.
Ja, ich verstehe. Genau. Sehr gut. Das schauen wir uns gleich noch an. Ja. Ich glaube, zwei Prozesse waren noch ganz interessant bei euch. Ja. Nämlich einmal das Thema Versand. Also vor dem Versand war da, glaube ich, relativ kontrollbedürftig. Und auch das Thema Inventur war noch so.
Ja. Also Versand, generell ging es ja darum, der Warenausgang musste noch einmal kontrolliert werden, eben wegen dieser Vielfalt der Produkte, und da musste noch mal jemand draufschauen, der sich wirklich damit auskennt.
So Vier-Augen-Prinzip.
Ja, Vier-Augen-Prinzip. Es gab immer noch eine Nachkontrolle und ich muss ganz ehrlich sagen, die Nachkontrolle haben wir bis jetzt auch nicht komplett abgeschafft. Das war eigentlich was wir erreichen wollten. Mhm. Aber es hat sich erwiesen, dass das noch nicht hundertprozentig funktioniert. Mhm. Da sehe ich auch nochmal, da sind jetzt auch nochmal ein bisschen, ja, ich meine, so ein Prozess läuft ja auch so, dass am Schluss dann nochmal Verbesserungen stattfinden.
Ich wollte gerade sagen, der Backlog wächst mit den Ideen, die man dann im Nachgang nochmal weiterentwickeln
möchte. Genau, das sind dann die nachfolgenden Stufen in so einem Einführungsprozess. Genau, aber die Inventur ist tatsächlich eine ganz große Erfolgsgeschichte. Mhm. Inventur war bei uns immer ein großes Desaster und hat immer schon im Sommer für großes Durcheinander
geführt. Begeisterte Gesichter.
Begeisterung, genau. weil es da nämlich losging mit, ja, alle anderen dürfen in den Urlaub gehen, nur wir müssen den ganzen Tag in der Kälte im Lager verbringen. Mhm. Dann gab es mal den Ansatz, dass dann auch die kaufmännischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mithelfen mussten. Mhm. Ja. Das war inhaltlich dann schwierig, weil die oft die Ware nie selber, klar haben die, wissen die, wie so ein Produkt aussieht, aber die haben das nie in ihrem Karton gesehen.
Ja.
Ja. Und ob da jetzt 500 oder 250 oder 387 drin sind und was dann jetzt die 87.593, wie viel Karton das sein müssen, sowas führt dann immer zu Schwierigkeiten. Mhm. Und ich erinnere mich an, ja, typischerweise zwischen Weihnachten und Heilig Drei König, da ist immer die Inventur gelaufen und da haben wir den Vertrieb eingestellt. Mhm. Also auch die Auslieferung, da gab es vorher kommissionierte Lieferungen, die dann gegebenenfalls ausgeliefert wurden, weil die Kunden das vorher bestellt hatten. Zum Beispiel eine große Bäckerei kann nicht zwei Wochen ohne Lieferung bleiben.
Ja.
Und das hatten wir dann entsprechend vorbereitet. Und dann ist das Lager geschlossen worden und dann wurde Inventur gemacht.
Mhm. Am Anfang, in der Zeit wollen aber eigentlich alle Urlaub haben.
In der Zeit will eigentlich niemand zwingend arbeiten. Mhm. Und am Anfang noch mit Zettel und Papier, das habe ich dann relativ schnell abgeschafft, weil das musste ja alles nacherfasst werden und es war gruselig.
Ja,
und
auch keinen Spaß.
Dann irgendwann am Laptop mit mehreren Laptops auf der Lagerfläche. Auch das war kein schöner Prozess und da habe ich auch schon mal am Samstag dann Arbeit anordnen müssen. Wir arbeiten normalerweise samstags nicht, nur um die Inventur fertig zu kriegen, dass wir wenigstens dann zu Heilig Drei König fertig sind und dann wieder aufmachen können. Das war immer ein großes Problem. Inventur war ein ganz, ganz großes Problem, war mir schwer im Magen gelegen und als vernünftiger Chef geht man dann da ja auch nicht in Urlaub.
Nee, klar.
Ja, wenn die Mitarbeiter da leiden, dann ist man mit dabei.
Ja, gerade bei so einem 40-Mann-Unternehmen, da ist man halt auch noch Teil des Teams. Und
ist immer Teil des Teams, ja. Ich konnte zwar nicht wirklich mithelfen, aber ich konnte dafür sorgen, dass der Prozess einigermaßen vernünftig läuft.
Ja.
Bisschen die Stimmung anheben, aber viel mehr kann man da nicht machen.
Ja.
Und das war definitiv auch eine der ganz großen Hoffnungen, die ich in dieses Projekt gesetzt hatte, dieses Digitalisierungsprojekt, dass wir die schreckliche Inventur loswerden. Und ich hatte große Zweifel, dass das funktioniert, so wie wir es uns vorstellen. Und das ist tatsächlich einer der ganz, ganz großen Erfolge dieses Projekts, denn es hat wunderbar funktioniert.
Ja, das ist auch mal schön, dass dann auch mal was klappt, wo man vielleicht vorher noch ein bisschen Bauchschmerzen hatte.
Absolut.
Sehr, sehr
absolut.
Schön. Okay, ich glaube, seit Anfang 24 läuft die Lösung jetzt sozusagen, also der ganze digitale Teil bei euch jetzt live.
Ja.
Ihr habt jetzt also schon ein bisschen Erfahrung sammeln können in den letzten 2 Jahren, sage ich mal.
Ja.
Und habt das Ganze im Alltag mal auf Herz und Nieren geprüft, weil, sag mal, auch da vorher denkt man sich viele Sachen schön aus und dann passieren vielleicht doch nochmal 5 Dinge, die man, auf die man nicht geachtet hat im Prozess. Nimm uns doch gerne jetzt mal mit, was hat sich jetzt konkret verändert, auf was habt ihr besonderen Wert gelegt? Also die Themenbereiche haben wir jetzt ja schon kennengelernt. Du hast gerade schon so gesagt, Inventur ist was toll gelaufen ist, gibt aber auch Teile, so gerade die Nacharbeit oder Nachkontrolle, bevor es rausgeht, da fehlt noch ein bisschen was. Nimm uns da gerne mal ein bisschen mit, was sind so denn für dich die größten Erfolge in dem Projekt und was hat richtig gut funktioniert und wie habt ihr es gemacht vor allem?
Also der größte, was für mich ein sehr, sehr großer Erfolg ist, dass wir in diesem Zuge, das ist jetzt nicht direkt durch die Digitalisierung erfolgt, aber dass wir in diesem Zuge dahin gekommen sind, wirklich Lagerplätze sauber zu identifizieren und den Lagerplätzen Mengen Produkte und Mengen zuzuordnen. Dass ich, wenn ein Notfallkunde am Sonntag anruft, er braucht jetzt irgendwas, kann ich in mein Lager gehen und sehe C34020, dann weiß ich ganz genau, wo die Ware liegt. Da habe ich vorher dann alle möglichen Leute angerufen am Sonntag und habe versucht zu erfahren, wo die Ware jetzt liegt und habe sie dann meistens gefunden. Aber ich kann jetzt ganz genau sagen, auf diesem Lagerplatz liegt diese und jene Ware. Das ist natürlich eine Geschichte, die sehr, sehr weiterhilft im täglichen Leben. Also ich kann selbst ohne Unterstützung mir meine Ware finden, obwohl ich nicht jeden Tag im Lager unterwegs bin. Der Einarbeitungsprozess fällt nahezu weg. Wirklich, fällt nahezu weg.
Wie läuft das heute ab? Ihr gebt den Scanner in die Hand und los geht's?
Ja, der kriegt den Scanner in die Hand, läuft eine Woche mit. Schau mal, so läuft's und da machst du das. Und dann sehe ich schon, also wir haben jetzt vor kurzem wieder einen neuen Mitarbeiter im Lager bekommen. Den habe ich in der ersten Woche schon alleine Waren holen sehen. Und das ist natürlich ein toller Erfolg, wenn ich sehe, dass ich ihn vorher ein halbes oder ein Dreivierteljahr bezahlt habe, ohne dass er eigenständige Arbeit im Wesentlichen leisten konnte.
Das ist auch eine massive Ersparnis.
Ja, und das ist was, was man tatsächlich bei solchen Projekten auch nicht so oft reinrechnet. Also was oft hinten runterfällt.
So für den ROI sozusagen.
Ja, ja, genau. Ja, ich kann alles in Zahlen berechnen. Ja. Ich meine, ich habe mal BWL studiert. Ich kann da überall eine Zahl
Ich habe mir auch mal kurz eine Promotion angeguckt und dachte, nee, das
wäre nochmal ein ganz anderes Thema.
Das ist was ganz anderes, aber da hätte ich, glaube ich, keine Leidenschaft gehabt. Deswegen, ich bewundere immer jemanden, der da so viel Spaß dran hat.
Ach ja, das war schon Spaß mit den Zahlen, muss ich zugeben.
Sehr
ja,
gut.
Das war viel Marktforschung.
Ja.
Ja. Nee. Zurück zum, die Kommissionierprozesse sind wesentlich einfacher. Was ich auch nicht so gesehen habe, ist, dass die Suchzeiten jetzt wegfallen, weitestgehend. Ich weiß.
Hast du da ein Gefühl, wie viel Suchzeiten ihr vorher hattet und wie viel es jetzt ist?
Also wenn ich
so grob
sagen, wenn ich mir den Arbeitstag eines mittelmäßig erfahrenen Fachlageristen anschaue, würde ich sagen, hat er 10% damit verwendet, Ware zu suchen.
Von seinem Arbeitstag.
Von seinem Arbeitstag. Mhm. Also wäre jetzt so meine grobe Abschätzung. Mein Lagerleiter würde jetzt wahrscheinlich die Zahl noch genauer nennen können. Ich sage mal, Fehlertoleranz 5%.
Ja. Wer es genauer wissen will, darf sich auch nochmal melden.
Ja, darf sich melden, genau. Nee, das ist tatsächlich, also dieses, wo liegt denn diese Ware? Ich finde sie nicht. Diese Prozesse sind weg, weil ich habe die Ware in meinem Handgerät und ich sehe genau, oh, die Palette ist leer, da ist nichts mehr, die ist ja dann schon gar nicht mehr da. Ich laufe ja gar nicht erst zur leeren Stelle.
Ja.
Ich laufe ja gleich zum Nachfüllort.
Ja.
Heb mir dann vielleicht die Palette runter und stelle es wieder auf die alte Stelle. Also das ist zum Beispiel bei uns stehende Anweisung, dass dann nicht aus der dritten Ebene kommissioniert wird, sondern die wird dann runtergehoben, da wo sie hingehört. Was ein bisschen mehr Arbeit geworden ist, was ich vielleicht auch ein bisschen unterschätzt habe, ist nicht jede Ware bei uns, wir haben ja keine Barcodes, wir haben keine EANs, wir haben keine UPCs auf unserer Ware weitestgehend, es sei denn, die ist vom Lieferanten aus irgendeinem Grund drauf. Aber bei vielen Produkten hatten wir das nicht. Und wir kriegen auch viel Ware nach wie vor, die das nicht hat. Also das Labeln ist bei uns ein neues Projekt. Dass Ware gelabelt werden muss.
Damit man sie überhaupt scannen kann.
Genau, quasi, damit man sie scannen kann, weil sonst kann ich da lange rumscannen und da passiert gar nichts.
Ja.
Wir haben jetzt jeden Lagerplatz sauber benannt. Wir haben ein komplexes Nummerierungssystem, was auch dann natürlich noch Das ist vielleicht auch noch so ein Tipp, jetzt wo er mir gerade einfällt, für jemanden, der sowas einführt. Nehmt euch Zeit dafür, die Regale sauber zu benennen, und zwar auch vor dem Hintergrund, wenn dann doch an der Stelle, wo jetzt dieser Blockstapel steht, irgendwann mal ein Regal hingebaut wird, weil ich mehr Platz brauche, brauche ich Space, also Nummern, einen Nummernkreis, den ich dafür verwenden kann. Wenn ich die alle fortlaufend, die Regale benenne, dann habe ich vielleicht keine Nummer mehr. Das heißt, ich muss irgendwo was einfügen, was dann wieder in meine Logik nicht passt.
Reinpasst, ja.
Ja, genau. Und dann wird es wieder verwirrend für alle Beteiligten, weil dann müssen sie zu ihrem Plan laufen und schauen, wo ist denn Regal 71? Und also das tatsächlich ist auch was, was für uns neu gewesen ist, was auch gut funktioniert. Wir haben die unterschiedlichen Höhen jetzt farbkodiert. Das ist sehr dankbar. Ja, und dann natürlich die Änderung bei der Inventur. Also in ruhigen Phasen ruft der Lagerleiter aus, jetzt machen wir Inventur, du machst den Gang, du machst den Gang. Das machen dann die erfahreneren Kommissionierer, die auch die Ware sauberer auseinanderhalten können und vor allem auch die dann multiplizieren, ist natürlich für alle meine Mitarbeiter kein Problem, aber manchmal hast du dann doch sehr seltsame Einheiten, 473 Salatschalen in einem Karton. Ja, und dann, wie gesagt, wenn dann irgendwas in den Hunderttausenden an Ware da ist, dann brauchst du den Taschenrechner und das machst du auch dreimal im Zweifel, um das dann sauber hinzukriegen. Und dann wird eben die Zeit von ein, zwei Kommissionierern dafür verwendet, tatsächlich irgendeine bestimmte Zone, ein bestimmtes Regal zu zählen. Und dann ist das weg. Und wir zählen auch Nullregale. Also wenn eine Position ausgegangen ist, ja, dann habe ich die ja schon gezählt. Sie ist ja nicht da.
Ja.
Also habe ich null gezählt. Sehr dankbar. Ja, spart mir schon mal die Mühe. Am Ende des Jahres sind vielleicht 100.000 da. Kann ich schon wieder 100 Karton zählen, ob die alle da sind.
Ja, und man hat auch nicht diesen Überraschungseffekt von, oh, das hätten wir mal früher merken können, dass da vielleicht irgendwas passiert
wäre. Ja gut, das hatten wir tatsächlich vorher auch schon. Also eine saubere Lagermengenbestandsführung hatten wir schon. Also das, ja, sonst kannst du, das war in der Zeit mit dem Durchschlagzettel.
Da war das
Problem, da musste man dann auf dem, wenn das bald leer wurde, haben die Kommissionierer draufgeschrieben, sind nur noch 5 Karton da.
Ja.
Ja, dann musste das irgendeiner verarbeiten. Aber das ist natürlich keine sinnvolle Bestandsführung.
Ja. Ja. Nee, das verstehe ich. Okay.
Und so sind die Prozesse, es ist halt einfach schneller geworden. Wir haben parallel dazu gleichzeitig auch noch Sprechfunk eingeführt im Lager. Das heißt, ich habe diesen Weg. Ist das jetzt ganz sicher das richtige Produkt? Da ist vielleicht der Aufkleber abgefallen oder so. Ich habe ganz wenig Wege nur noch ins Lagerbüro. Das war vorher was, wenn man ins Lagerbüro gegangen ist, da war immer jemand und hatte gerade eine Frage. Das gibt es nur noch wenig.
Wenn man dann einfach quasi die
Sprechfunk, ich habe hier einen Karton, da steht das und das drauf, ist das das und das. Ja, und ich erspare mir einfach Wege. Und diese Wege, ich meine, die sind ja auch Zeit und Geld für mich als Unternehmer.
Welche Rolle hat für euch, ich kann es mir zwar schon so grob denken aus dem, was du ausgeführt hast, aber die nahtlose Integration ins Alpha-Plan gespielt? Also war das für dich ein Kriterium, mit dem du schon gedanklich in das Projekt rein bist, oder hast du gesagt, das ist mir dann irgendwie im Projektverlauf nochmal bewusster geworden, dass das halt natürlich der absolute Mehrwert ist?
Nee, du gibst dir die Antwort tatsächlich schon selber. Die nahtlose Integration ins Alpha-Plan war Conditio sine qua non. Ohne die wäre es nicht gegangen.
Ja.
Also das und tatsächlich sind wir zu L-Mobile als Kooperationspartner auch durch Alpha-Plan letztlich gekommen, weil wir natürlich dann auch unsere Ansprechpartner dort gefragt haben, sagt mal, mit wem habt ihr denn schon solche Projekte umgesetzt?
Ja.
Wer kann denn sowas? Ja, und dann fällt da der eine oder auch der andere Name.
Ja, klar.
Und dann haben wir uns das halt mal angeschaut. Und meine Mannschaft war ja dann auch durchaus mal unterwegs in der einen oder anderen Lagerhalle. Das haben wir auch damals bei der Auswahl von Alpha-Plan schon so gemacht, dass wir einfach in die Unternehmen mal reingehen, in Referenzunternehmen und dann da nicht nur den Chef fragen, was Thema ist. Oder den IT-Menschen, aber den natürlich auch.
Klar.
Und aber auch den Lagerarbeiter auf der Fläche.
Ja.
Und das ist natürlich sehr angenehm, weil da erfährt man wirklich, ob es funktioniert oder nicht.
Ja, absolut.
Und das war in dem Vorauswahlprozess relevant. Und die Anbindung ans Alpha-Plan, ohne die wäre es nicht gegangen. Also das war, diese Schnittstelle war elementar. Wenn ich das erst selber hätte programmieren lassen müssen,
Keine Chance.
Nö.
Das wäre jetzt vielleicht auch nochmal ganz spannend. Du hast gerade schon so ein paar wichtige Stellen im Unternehmen genannt. Also klar, die Geschäftsführung muss irgendwie dabei sein. Das bist jetzt in deinem Unternehmen du selbst. Das heißt, da hast du nicht mehr viele Wege zu gehen. Aber es gibt halt auch noch die IT, es gibt die Mitarbeiter auf der Fläche, es gibt die Mitarbeiter im Büro. Also es gibt viele, sag mal, Parteien, die beteiligt sind an so einem Projekt. Gerade auch die IT, gerade bei Digitalisierung, ist ein großes IT-Projekt auch, wenn man Anbindungen und so weiter machen muss. Ich würde sagen, wie würdest du das anderen Unternehmen empfehlen? Muss man diese ganze IT-Kompetenz bei sich im Haus dann auch haben, um so ein Projekt dann auch weiterzutragen? Oder sagst du, man kann sich das dann auch von außen dazu holen? Oder wie viel Kompetenz im Bereich IT vor allen Dingen habt ihr auch selber mitgebracht quasi?
Also wir haben, ich mache es jetzt mal an unserem Beispiel.
Ja, dafür sind wir heute hier.
Wir haben einen IT-Spezialisten im Hause, der das auch schon seit vielen, vielen Jahren macht, der das so lange macht, wie ich auch schon dabei bin. Und wir haben, denke ich, keine Lösungen aus der Cloud oder irgend sowas, sondern wir haben tatsächlich das noch in-house und die entsprechenden Server und so und administrieren die auch soweit es geht selber, holen uns aber natürlich, wenn wir dann spezielle Anforderungen haben, brauchen wir dann externe Unterstützung, weil wir viel selber können. Aber ich glaube, in unserer Größe muss man jemanden im Haus haben, der dann auch zur Verfügung steht, wenn nur der PC nicht geht.
Ja.
Ja. Oder wenn der Server neu gestartet werden muss. Oder wenn das Exchange abgeschmiert ist und einer mal mit ihm reden muss, dass es wieder arbeiten möchte. Ja. Oder die Telekom hat irgendwelche seltsamen Signale durch die Leitung geschickt und die Verknüpfung zum Internet läuft nicht mehr. Die Firewall hat ausgelöst. Irgend sowas. Da braucht man jemanden im Haus. Aber wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel das L-Mobile-System oder auch das Alpha-Plan-System auf unseren Server dann zu bringen, da holen wir uns natürlich dann die nötige Unterstützung. Und da ist es dann wichtig, dass jemand dabei ist, der das schon mal vorher gemacht hat, der weiß, was er tut und vor allem dann die am häufigsten gemachten Fehler ausschließen kann.
Ja.
Das weiß jeder, der daheim ein Programm auf seinem Laptop installiert.
Ja.
Was da so alles für seltsame Fehlermeldungen kommen können.
Ja, da können wilde Sachen passieren.
Da können wilde Sachen passieren und danach funktioniert was ganz anderes nicht mehr. Nee, ja. Und gerade diese Einbindung, dafür braucht es externe Unterstützung und das haben wir auch in diesen Projekten sehr, sehr gut bekommen. Das ist ja auch dann, ich sage auch dann ganz ehrlich, das erwarte ich.
Ja.
Das ist für mich Teil des Projektes, dass die Installation und die Inbetriebnahme und sowas, dass sowas dann vom Anbieter begleitet wird, auch fachkundig begleitet wird. Und genauso wie ich erwarte, dass in der ersten Woche da ein Support im Zweifel vor Ort da ist.
Ja.
Notfalls, ja. Hilfe, ich kann nicht. Leuchtet alles rot, was tue ich?
Ja.
Ja, dann kann ich nicht sagen, ja, ich komme übermorgen, schicken wir jemanden.
Ich wollte gerade sagen,
ja,
übermorgen
kommt jemand.
Ja,
genau. Und schaut sich das mal an und in der Zeit steht meine Ware. Dann sind mir 10 Bäckereien leer gelaufen und ich habe die als Kunden verloren.
Das wollen wir nicht riskieren.
Ja, bei uns ist halt dieser Lagerplatz im Lebensmittelhandwerk ist sehr begrenzt. Und der wird optimiert, ganz knallhart. Ja. Ja, wenn ich da 10 Karton Faltenbeutel stehen habe, dann kann ich da nichts anderes lagern und oft im Keller und solche Geschichten,
ja,
da will dann auch keiner und das muss,
muss laufen.
Ist sehr just in time letztendlich bei uns geworden. Also so, dass früher als der Außendienst, so, wir sind wieder bei der Durchschlagzeit, wo der Außendienst seine Aufträge per Brief geschickt hat mit der Post.
Da war alles noch ein bisschen entspannter.
Ja, das war total entspannt. Da war auch klar, 5 Tage nach dem Außendienst fährt der LKW genau die gleiche Tour ab und liefert aus. Und wenn es halt dann nicht da war, naja, dann muss der Kunde halt 2 oder 3 Wochen warten, bis wir die Tour wiederfahren.
Ja, Wahnsinn.
Ja, die Zeiten sind rum.
Absolut.
Nee, und das wird anders erwartet. Und da erwarte ich dann aber natürlich auf der anderen Seite auch von dem Anbieter, dass er das liefern kann.
Absolut.
Und das hat sowohl bei Alphaplan und CVS damals super geklappt, wie auch bei L-Mobile. Bei der Einführung, ich erinnere mich an keine großen Stockungen oder so. Zumindest in dieser Einführung gab es keine.
Sehr gut.
Und das ist ja auch, es ist gut angekommen bei den Mitarbeitern. Es hat ziemlich von Anfang an funktioniert. Es gab natürlich die eine oder andere Stelle, wo man mal eine Ansicht ändern musste oder sowas.
Ja.
Oder wo der am Lagerleitstand noch nicht genau bekannt war, wie ich jetzt den Auftrag so und so zuweise. Und solche Geschichten hat man immer am Anfang. Das kann man lange trainieren im Vorfeld in irgendwelchen Sandkastenversionen. Aber
ja, man dann einfach in der,
das gehört dazu.
In der Praxis nochmal testen. Absolut. Gibt es denn auch irgendwas, du hast es vorhin auch schon mal anklingen lassen, so ein, zwei Dinge, die noch nicht ganz so gelaufen sind oder die halt noch nicht so aus, also der Outcome noch nicht so ist, wie du es dir wünschen würdest, wo du sagst, das würde ich beim nächsten Mal anders machen oder anders angehen? Also hast du so ein paar Learnings, die du mitgeben kannst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
Eigentlich wenige. Also diese Projekte sind eigentlich sehr gut gelaufen, muss ich sagen, was dann auch an der Professionalität der entsprechenden Anbieter und am Auswahlprozess.
Also die richtigen Partner spielen schon mal eine Rolle.
Die richtigen Partner sind ganz, ganz entscheidend für mich. Und da sind für mich diese Referenzen wieder ganz entscheidend. Also ruhig mal Referenzen geben und dort auch hinfahren.
Ja.
Und typischerweise, wenn es gut funktioniert, sind diese Referenzen sowieso total stolz, dass sie zeigen können, wie gut es bei ihnen funktioniert. Also wenn schon einer dann nicht will, dass man schaut, dann weiß ich, naja, vielleicht ist doch nicht so gut gelaufen.
Dann müsste man eigentlich erst recht genau hingucken.
Dann müsste man erst recht, aber dann ist das wiederum nicht meine Aufgabe.
Ja, absolut.
Genau.
Ja.
Zeit lassen ist für mich ein schlauer Tipp. Mhm. Also nicht, klar, ein guter Fahrplan für eine Projekteinführung ist ganz wichtig. Damit man einen Anhaltspunkt hat und damit nicht die Sachen, das Tagesgeschäft ist immer da und das Tagesgeschäft ist immer mehr, als ich eigentlich mir wünsche. Und ich habe immer die Versuchung, erst das Tagesgeschäft wegzumachen. Und das ist bei mir so und das ist bei meinen Mitarbeitern so und das ist wahrscheinlich bei jedem so, der irgendwelche Projekte plant im Hintergrund. Das kennen wir alle irgendwo her. Und sich da aber auch sauber Zeit nehmen und wenn ich zu der Erkenntnis gelange, ich schaffe es in dem Zeitraum wirklich nicht, dann auch einfach sagen, naja gut, das ist jetzt nicht hinzukriegen. Und dann nicht, das ist dann auch vielleicht für die entsprechenden Geschäftsführer oder Chefs oder Vorgesetzten eine Ansage, wenn eure Mitarbeiter das mit guten Gründen nicht schaffen, das einzuführen, lasst ihnen die Zeit, es vernünftig zu machen. Das war das, was ich vorhin mit der Lagernummerierung auch gesagt habe. Ja. Wir haben uns alle haben mich gehetzt, ich soll diese Lagernummerierung fertig kriegen. Ich habe dafür 2 Tage gebraucht und es war komplex. Und ich habe es vielleicht hat es länger gedauert, als es bei jemand anderen gedauert hätte, logischerweise. Aber es erweist sich jetzt, wo wir dann in das bestehende System neue Lagerregale reingebaut haben, dass die Luft, die ich da gelassen habe und die Freiheitsgrade, dass die sich bewähren. Also lieber vernünftig nachgedacht als durchgehetzt. Weil diese Punkte, die man dann mal, naja, das machen wir schon, das geht schon schnell, das kann ich jetzt schnell mal nebenbei machen, die rächen sich. Und die werden dann auch teuer. Das ist meine Erfahrung gewesen. Das hatten wir im einen oder anderen jetzt nicht in dem Bereich, Projekt durchaus auch.
Ja.
Ich gehe auch in diese Workshops zur Einführung mit rein. Auch wenn ich nicht immer jedes Problem zwingend sofort verstehe. Ich kann es mir erarbeiten und ich habe vielleicht manchmal auch noch eine andere Perspektive dazu.
Ich wollte dich jetzt gerade fragen, war das in deinen Augen wichtig, dass du so nah am Projekt dabei warst als Geschäftsführer? Oder würdest du sagen, das muss nicht unbedingt sein, aber mir war es wichtig?
Nee, ich glaube, das ist unverzichtbar im Ganzen. Vielleicht ist das aber auch mein persönlicher Führungsstil.
Ja.
Aber wenn ich ein Projekt mache, das einen 6-stelligen Geldbetrag kostet, dann ist das für mein Unternehmen sehr elementar. Und dann sollte ich zumindest meine Kompetenz, die ich habe, da auch einbringen als Geschäftsführer, als Inhaber. Und ich sollte aber gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass ich nicht mit meiner Hubschrauberperspektive dann eventuelle Detailprobleme, die aber meine Fachabteilungen erkennen und die sogar der Mann auf der Fläche erkennt. Also wir haben in unseren Projekten bis zum Mann auf der Fläche die alle integriert.
Ja, schön.
Natürlich nicht dann jedes Mal mit dem großen Stab und, und mit 3 Externen, die dann einen
immer
entsprechenden
Stundensatz. Alle 40 Leute im Raum,
Nein, definitiv nicht. Aber wir haben durchaus mal erzählt, was wir vorhaben im Lager und durchaus erzählt, so und so wird es funktionieren, wenn alles, was könnt ihr euch vorstellen, was braucht ihr, was hilft euch weiter?
Ja.
Und das sind dann auch die Punkte, wo du vorhin drauf angesprochen hast, wo es darum geht, ja, hier können wir noch was erweitern. Mhm. Also das Thema Laufwege ist für mich immer noch so ein Thema, da möchte ich irgendwann mal besser ran.
Ja.
Und das ist vielleicht auch was, wo dann die neuronalen Netze der KI irgendwann mal helfen können, die, auch wenn ich da immer noch nicht so überzeugt bin, aber nein, aber wo ich das…
Man braucht ja auch noch Entwicklungspotenzial.
Ja, natürlich, aber Laufwege fachlich. Sind zum Beispiel bei uns, Lauf- oder Fahrwege dann mit dem Stapler sind definitiv noch Entwicklungspotenzial und auch dann eben die Lagerplatzwahl.
Ja.
Also das passiert im Moment, nach Bauchgefühl, nach sinnvollem Bauchgefühl, Aber insgesamt, das ist was, was eigentlich der Computer wahrscheinlich besser könnte. Mhm. Und wo ich dann gerade mit den Laufwegen zusammen dann auch nochmal drastische Optimierungspotenziale sehe, wieder nicht, um damit letztendlich Mitarbeiter einzusparen, sondern um die Mitarbeiter für andere Aufgaben verfügbar zu bekommen.
Ja. Um noch öfter eine kleine Inventur dazwischen zu schieben. Nein.
Ja, genau. Naja, gut, ich kann ja jedes Regal nur einmal zählen. Zweimal
das,
zählen muss ich es nicht.
Das stimmt, ja, genau. Das stimmt.
Das heißt, ist ja zum Glück eine finite Menge von Lagerplätzen.
Ja, das stimmt. Außer es wächst jetzt noch, das weiß man ja nie. Aber gibt es denn noch Dinge, wo du sagst, das sind jetzt wirklich die nächsten konkreten Schritte, wenn wir jetzt an Digitalisierung denken? Also das alles, was wir jetzt heute besprochen haben, ist ja schon passiert sozusagen. Ja. Da seid ihr jetzt dabei. Du hast gerade gesagt, die Laufwege wäre so ein Projekt, das dich inspirieren würde, was zu verändern. Ist das jetzt auch so das Nächste, was du gern angehen möchtest, oder hast du noch was anderes im Kopf?
Ja, es gibt mögen und müssen. Also Laufwege und sowas, das ist definitiv ein Projekt, was ich total spannend finde und was ich unglaublich gerne angehen würde. Auch die Lagerplatzauswahl, Optimierung. Ich muss leider an Themen ran, wo ich auch mit digitalen Sachen, wo ich keine Lust drauf habe, die Anforderungen im August jetzt 2026 kommt die neue europäische Verpackungsverordnung auf uns zu, PPWR. Da müssen wir du weißt, wie viele Produkte wir ungefähr haben, also viele, 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 viele.
Yeah.
Und da muss für jedes Produkt eine Art Artikelpass erstellt werden, wo dann alle möglichen technischen Daten, technischen Zeichnungen, Dokumentationspflichten bestehen. Und wir müssen dieses Thema integrieren in unser Warenwirtschaftssystem. Das ist ein Thema, was bei mir im Moment absolute Priorität haben muss, weil am 12.8. muss es stehen.
Ja.
Und das bindet sehr viel Kapazität und das ist das ist eine erzwungene Digitalisierung, weil mit der Hand kann ich diese Artikelpässe nicht mehr ausstellen.
Ja.
Wie man das vorher, da hat man sowas ausgestellt, wenn es einer unbedingt gebraucht hat, weil das Produkt bekannt ist, aber jetzt ist es gesetzliche Vorgabe und es ist nervig. Genauso kommt diese EU-Entwaldungsverordnung, also der Gesetzgeber beutelt uns relativ intensiv. Mit Projekten, die dann wieder nach Digitalisierung schreien. Und das sind aber nicht das, was du gesagt hast, wo ich meinen Mitarbeitern die Arbeit leichter mache, sondern das sind Projekte, die meine Mitarbeiter und mich in den Wahnsinn treiben.
Ja, die aber halt durch Regularien quasi jetzt
die
relevant
uns aufgezwungen
sind.
Werden letztendlich. Okay. Und das muss man mal sehen, wie man damit umgeht. Ich würde, ansonsten. Ja, Bestellwesen ist für mich ein heißes Thema. Da müsste man nochmal, also Bestellvorschlagsmengen, Optimierung und sowas, da könnte man mal ran.
Da gibt es ja auch spannende Lösungen.
Ja, gibt es sehr spannende Lösungen. Die muss man natürlich nur auch finanzieren können.
Absolut.
Ich meine, das ist immer so ein Thema. Wir sind natürlich in einer Unternehmensgröße, wo man natürlich die ganz tollen Lösungen sieht. Ich hatte kürzlich Kontakt zu jemandem, der ein Amazon-Lager leitet von der Arbeitssicherheit her. Was der dann so erzählt, wie das da so ist, allein wenn da mal wenn irgendein Rauchmelder anschlägt, da wundern wir uns, dass das Paket einen Tag später ankommt. Aber bis die das Lager wieder am Laufen haben, da sind natürlich ganz andere digitale Prozesse am Laufen und Wahnsinn. Da wird nichts mehr mit der Hand kommissioniert.
Ja.
Da werden wir nicht hinkommen in absehbarer Zeit. Ja. Das ist außerhalb unserer Reichweite.
Ja, es muss halt immer Realität und Entwicklungspotenzial müssen halt auch irgendwie gemerged werden.
Richtig.
Ja. Aber ist doch schön. Das heißt, du hast noch was vor, es gibt noch viel zu tun.
Ja.
Manches machst du mit eigener Vision, manches wird für dich vorvisioniert.
Habe ich noch so ein bisschen im Blick. Paketversand, da könnte man noch was tun. Ausliefertouren mit LKWs, das ist sicher was, wo ich softwareseitig nochmal rangehen könnte. Wobei ja dieses Traveling Salesman Problem in der Wissenschaft ungelöst ist. Also von daher kann ich es ja nur optimieren, kann ich es nicht. Ich kann es nur verbessern.
Ja.
Muss man mal schauen. Also aber das sind so die Ansätze, in die Richtung möchte ich gehen.
Sehr schön. Ja. Vielleicht zum Abschluss noch so ein kleiner Aufruf oder eine kleine Botschaft für alle, die heute zugehört haben, für unsere oder für deine Kolleginnen und Kollegen da draußen auch, die in ähnlichen Situationen stecken wie du und sagen, hey, irgendwie ist es noch nicht ideal bei mir im Lager, ich würde das gerne verbessern, ich wünsche mir da Veränderungen. Was ist deine Botschaft, was würdest du ihnen mitgeben für das Thema digitale Transformation?
Traut euch ran. Traut euch ran, eindeutig. Die Kommissionierung mit Packzettel ist nett, aber sie ist eindeutig überholt. Und es ist, ich habe das auch als extrem große Herausforderung vorher gesehen und konnte mir nicht vorstellen, wie sowas bei uns funktioniert. Und mein Lagerleiter hat 5 Jahre lang mich
an deiner Tür geklopft.
Ja, immer wieder. Und wir müssen da was tun und wir könnten da mal rangehen. Und es war richtig, dass wir zu dem Zeitpunkt rangegangen sind. Das ist so, wie wenn meine Kinder mir dann sagen, die wollten damals einen Hund haben als Haustier. Ja, da in irgendeiner Kinderzeitschrift war gestanden, wenn dir deine Eltern kein Haustier geben wollen, dann kleb überall süße Fotos von Haustieren ran.
Sehr gut, die psychologischen
Tricks. Haus, genau, dann hing das ganze Haus mit irgendwelchen Bildern von Hasen und Hunden und was weiß ich voll. Wir haben jetzt einen Hund.
Sehr gut.
Ja, genau. Also war erfolgreich. Und wir haben jetzt einen Lagerscanner. Wir haben Lagerscanner.
Ja.
Und die Effekte davon, nicht nur, was für mich ganz als Tipp, Zahlen sind gut und schön, aber es muss passen und auch vom Einführungsaufwand her muss es passen. Ich muss die Kapazität haben, das einzuführen mit meinem Team.
Ja.
Ich darf mich nicht selber überschätzen. Auf der anderen Seite natürlich, das ist so ein gesundes Mittelmaß. Wenn alles nur so nebenbei läuft, dann war es vielleicht nicht die richtige Herausforderung.
Ja.
Und es gibt viele Vorteile, die ich vorher gar nicht messen kann.
Mhm.
Zahlen sind nicht alles.
Ja.
Man kann nicht alles, so Return of Investment Berechnungen da anzustellen. Wie kann ich einen verbesserten, Betriebsfrieden ist das falsche Wort,
ja,
aber ein besseres
Betriebsklima. Das Gefühl der Mitarbeitenden, dass sie gerne arbeiten, dass sie gerne kommen, vielleicht weniger krank sind langfristig oder sowas.
Das kann ich nie, wie kann ich das beziffern? Mhm. Ich kann keine Prozentzahl dafür angeben. Und dann muss es vielleicht auch doch Bauchgefühl sein.
Mhm.
Bei Bauchgefühl tue ich mich natürlich leichter. Wir sind eine EK, ich habe keine Bank, die mitentscheidet.
Mhm.
Das ist sehr dankbar. Solche Leute wollen natürlich immer Zahlen sehen. Ja, ich möchte 120.000 Euro investieren oder 200.000 Euro. Ja, wann rentiert sich das denn?
Wann kommt es wieder rein? Ja, klar.
Aber diese Zahlen sind nicht alles, sondern es muss passen, es muss zum Unternehmen passen, es muss zu meinen Mitarbeitern passen und es muss auch zu den Werten des Unternehmens passen.
Mhm.
Und da habe ich jetzt tatsächlich, also wir wirklich engagiert versuchen, ist ganz explizit Integrationsprojekte über die Scanner bei uns im Unternehmen einzugliedern und dann auch die entsprechenden Förderungen natürlich zu kriegen.
Ja.
Und das sind extrem loyale Mitarbeiter und das ist auch wieder was, das kann ich nicht mit Zahlen bewerten.
Ja.
Was wir jetzt gelernt haben
einen
im
gesellschaftlichen
Nachgang.
Wert, ja.
Ja, es hat einen gesellschaftlichen Nutzen.
Mhm.
Und das macht dann auch wirklich Spaß, wenn dann sowas wirklich funktioniert und wenn ich rausgehe und ich nehme ja auch die Zeit und versuche jeden Tag einmal in jeder Abteilung zumindest Hallo zu sagen und dann kriegt man die entsprechenden Probleme schon ganz schnell reingetragen.
Ja, da wird dann schon mal schnell was weitergegeben. Ja,
ja, genau.
Sehr
und
gut.
Da offene Ohren haben. Offene Ohren haben und wo sind die Probleme?
Ja.
Und vielleicht noch ein Tipp. Auch der einfache Lagermitarbeiter hat gute Ideen. Auch dem kann man zuhören.
Ja.
Man muss nicht jede davon umsetzen. Das sind welche, die nicht finanzierbar sind. Der selbstfahrende Lagerroboter wird bei uns nicht verkehren.
Ja.
Ja, das wird nicht funktionieren. Zumindest auf absehbare Zeit nicht.
Ja. Kommt vielleicht auch noch irgendwann,
kommt
man weiß
vielleicht
es nicht.
Noch. Ja, werden
aber
wir sehen.
Ich wollte gerade sagen, jetzt seid ihr für die Zukunft erstmal weiterhin gut gerüstet und habt auch Ideen, wo es noch hingehen kann.
Ja, also die eine oder andere Idee habe ich noch und wenn ich jetzt mein Team fragen würde, dann hätten die nochmal 20
dann
dazu.
Dann gäbe es
ja,
nochmal
ja,
welche.
Ja, ja, ja. Wahrscheinlich im Nachgang zu diesem Podcast habe ich lange Listen und Zettel und E-Mails auf meinem Tisch liegen.
Ich wollte gerade sagen, also schreibt eurem Chef, meldet euch bei ihm, er freut sich.
Total.
Sehr gut.
Nein, er freut sich wirklich.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir große Freude gemacht. Wir haben es ein bisschen länger gemacht, als wir normalerweise unseren Podcast haben. Aber ich hoffe, für euch da draußen war es jetzt auch spannend. Ich fand es nämlich sehr interessant, was du alles erzählt hast. Aus der Praxis ist es immer wieder schön zu hören, was läuft nicht. Wir haben uns für euch noch eine kleine Spotify-Umfrage überlegt. Es würde uns freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Ihr habt ja gehört, ein großes Thema heute war auch die Inventur und dass wir da einen wirklich schönen Mehrwert schaffen konnten mit unserer Lösung. Deswegen fragen wir euch, wie läuft die Inventur denn in eurem Unternehmen aktuell ab? Habt ihr A, eine klassische Stichtagsinventur, also alles steht still für einen gewissen Zeitraum. B, habt ihr die permanente Inventur, verteilt übers Jahr. Habt ihr C, irgendwas dazwischen, nicht so richtig ideal, vielleicht auch noch irgendwie mit Papier. Und D, Inventur, lieber nicht darüber reden. Also seid ihr da vielleicht auch lieber, wollt ihr das Thema gar nicht unbedingt anschneiden. Stimmt da gerne mal ab, das würde uns interessieren. Und ja, wir haben heute über das Digitalisierungsprojekt im Lager bei Winkler und Schorn gesprochen mit dem geschäftsführenden Gesellschafter, so rum. Christian Lutzki, ich freue mich, dass du heute da warst. Hat Spaß gemacht.
Danke dir, hat Spaß gemacht. Ja, genau. Kann ich nur zurückgeben.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Und wie gesagt, wenn euch die Herausforderungen, die Anforderungen, die Umsetzung des Projekts, die spannenden Ergebnisse, über die wir heute gesprochen haben und die Zukunftspläne inspiriert haben, dann freut uns das sehr. Schreibt uns gerne Nachrichten, stellt uns Fragen. Die reichen wir natürlich auch nochmal an den Christian weiter, wenn ihr irgendwas konkreter wissen wollt. Und ich glaube, man kann sich auch bei dir melden.
Ja, wenn jetzt wirklich jemand mal was sehen will oder jetzt motiviert ist,